Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Hallo und herzlich willkommen. Wir sitzen wieder in der Kaffeeküche, wie immer in der alten koffeinstarken Besetzung mit Ernst Konrad.
Hallo, herzlich willkommen.
Und Jakob Hodeck.
Hallo, grüß Gott.
Das ist wahrscheinlich die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Als Themen haben wir uns angeschaut. Emerging Markets, da haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen. Und das sollte kein kalter Kaffee werden. Außerdem schauen wir etwas auf die ersten Ergebnisse aus der Berichtssaison. In den USA hat etwa Netflix berichtet und in Deutschland die SAP. Also da schauen wir uns etwas den Tech-Bereich an. Ja, fangen wir doch erstmal an mit den Emerging Markets. Da kam Anfang der Woche ein langer Artikel in der Financial Times, die wir alle gerne und intensiv lesen. Und da stand drinnen, nun ja, grob zusammengefasst, dass die Schwellenländer irgendwie ja wohl ihre beste Zeit hinter sich haben, dass der Boom, den sie erlebt haben, dadurch, dass die Rohstoffpreise so hoch waren in der Vergangenheit, dass dieser Boom eher Vergangenheit ist. Der Boom ist Vergangenheit, der ausgelöst wurde durch eine gewisse technologische Konvergenz, dass einfach ein größerer Teil der Bevölkerung nicht mehr in der Landwirtschaft arbeitet, sondern in Fabriken und so weiter. Sehen wir das ähnlich, wenn wir also zwischen zwei Kaffeetassen unsere Zeitungslektüre zur Seite legen, sind Emerging Markets im Grunde eine Assetklasse, die nicht mehr interessant ist?
Ich glaube, dass einer der wesentlichen Aufhänger für diesen Big Read auch war, dass die Wachstumszahlen, die aus China für das zweite Quartal, die eben doch um einiges niedriger ausgefallen sind, als man erwartet hat, mit um die 6%, 6,2% waren es, glaube ich, und die eben den niedrigsten Wert seit, ich glaube, 20 Jahren darstellen.
Für sich genommen, aber immer noch eigentlich ganz ordentlich.
Genau, aber dass China eben in eine Reifephase eintritt und dass sich das Wachstum verlangsamt, ist nichts Ungewöhnliches. Aber China war natürlich auch der Wachstumstreiber für viele andere Schwellenländer, gerade für die Rohstoffexporteure. Und da ja China auch das Geschäftsmodell etwas ändert und eben stärker auf Dienstleistungen in Zukunft setzen will und auf Konsum, wird die Rohstoffnachfrage tendenziell abnehmen und das trifft eben besonders dann Länder, die sehr stark vom Rohstoffexport abhängig sind, wie jetzt zum Beispiel die Lateinamerikaner.
Man muss ja bei Schwellenländern sowieso unterscheiden. Das ist ja ein heterogenes Feld. Grundsätzlich unterscheidet man tendenziell die lateinamerikanischen Staaten, die eben Rohölproduzenten sind und Exporteure.
Aber auch Agrarrohstoffe, nicht wahr?
Agrarrohstoffe ebenfalls.
Steaks aus Argentinien.
Und dann eben aber den asiatischen Raum, allen voran China, die in der Vergangenheit eben diese Rohstoffe konsumiert haben.
Ja.
Und durch diese Umstellung des Modells, gerade in China eben mehr zum Konsum, ist halt so dieser Kreislauf auch ein bisschen ins Stocken geraten. Und insbesondere natürlich jetzt auch der Handelskonflikt.
Richtig, also diese positiven Trends, die Emerging Markets in der Vergangenheit beflügelt haben, wie zum Beispiel die Globalisierung, das globale Outsourcing, hat sicher den Zenit überschritten und wird eher zurückgedreht. Das heißt, man holt Produktion eher nach Hause und darunter leiden natürlich die Schwellenländer. Also während auf der anderen Seite negative Aspekte, die immer schon da waren, wie zum Beispiel die Regierungsform, die Publizität, die Corporate Governance bei Unternehmen.
Korruption im Volksmund.
Genau, dass diese Probleme nach wie vor virulent sind. Und sie werden aber jetzt nicht mehr zugekleistert durch das hohe Wachstum.
Also, sodass man sagen kann, durch den technologischen Fortschritt, auch in der Automatisierung, spielen einfach Arbeitskosten nicht mehr so eine riesige Rolle, sodass man viel Produktion einfach auch wieder in Hochlohnländer zurückholen kann und sich nicht den Stress antun muss, in Vietnam irgendwelche Fabriken zu unterhalten.
Wobei es Vietnam relativ gut geht. Also Vietnam ist, denke ich, ein positives Beispiel, ähnlich wie jetzt meinetwegen Chile. Aber es gibt natürlich so und so viele Negative, das ist ganz klar. Was in Zukunft auch deutlich bedeutender werden wird, ist vermutlich das, oder ist meines Erachtens das Niveau der Energiekosten. Ja. Also der Faktor Arbeit wird tendenziell eher unwichtiger. Er ist wichtig für die Dienstleistungen, aber die werden sowieso typischerweise im Inland erbracht. Aber für die Produktion wird eben der Energiekostenblock immer bedeutender. Und da ist eben die Frage, wer hat günstige Energiekosten?
Beziehungsweise wer kann sie eben CO2-neutral herstellen?
Ja, oder wer schert sich auch nicht darum?
Wer schert sich nicht darum, ja, wobei da natürlich wahrscheinlich die Konsumenten immer mehr drauf schauen werden, so wie sie eben sich in den 60er Jahren nicht drum geschert haben, wenn Kinderarbeit im Spiel war und dann irgendwann war das ein No-Go.
Das ist richtig.
Für die Reputation der Produzenten. Was eben so ein bisschen bedrückend ist in diesem Artikel, ist, dass im Grunde das Wachstum in den Schwellenländern doch in einem Maße zurückgegangen ist, das erschreckend ist. Nämlich es wird suggeriert, dass das Wachstum unwesentlich höher ist als in der entwickelten Welt. Und dann muss ich mich natürlich fragen, lohnt sich das?
Aber vielleicht, wenn man jetzt auf diese Grafik speziell Bezug nimmt, sollte man auch das Kleingedruckte lesen. Das ist das Wachstum ohne China und Indien.
So dass diese Story nur
partiell gültig ist. Und auch gerade mit dem Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens. Wenn man auf einmal China rausrechnet, hat man eine erhebliche Verzerrung, weil da die Bevölkerung ja nicht mehr wächst.
Gut, aber solange Indien drin ist, sieht es wieder anders aus, weil
das ist richtig. Da hat man eine Kompensation.
Sich kolossal fort. Im Grunde bedeutet das, dass ich den Rest der Emerging Markets mir nicht mehr so genau anschauen muss. Es ist in diesem Bereich einfach Indien und China, was zählt.
Genau. Es ist im Grunde, wenn man das jetzt vielleicht mit einer anderen Asset-Klasse vergleichen möchte, es ist wie ein Technologieunternehmen, das jahrelang sehr stark gewachsen ist, sehr gute Returns hatte und jetzt auf einmal in eine Reifephase kommt, auf einmal nicht mehr so wächst und aber trotzdem quasi hoch bewertet ist, relativ hoch. Und dann ist eben die Frage, würde man in sowas investieren? Und so in dieser Phase sind meines Erachtens auch ein bisschen die Schwellenländer, sodass die als Gruppe nicht so interessant sind wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Trotz der Tatsache, dass in einem Zinssenkungsumfeld, gerade in den USA, in der Vergangenheit Schwellenländer profitiert haben, aber sie werden diesmal aufgrund der Probleme und der Änderungen, die wir jetzt skizziert haben, nicht mehr so profitieren wie eben in der Vergangenheit.
Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, dass eben die US-Dollar-Entwicklung diesmal nicht, wie erwartet, negativ war.
Nicht in die richtige Richtung sozusagen.
Sondern dass der US-Dollar eben stark geblieben ist.
Und obwohl die Zinsen sinken.
Ja, und die weitere Zinssenkungserwartung im Markt ist.
Und die Emerging Markets tendenziell eben negativ korrelieren mit der Dollarentwicklung. Und es hier eben so war, dass viel Geld in die USA geflossen ist, weil eben auch die Entwicklung, die Wirtschaftsentwicklung dort übrigens auch in Bezug oder im Vergleich zu anderen Industrieländern extrem gut war. Also wenn man sich diese Grafik nochmal ex-USA anschaut, was die Industrieländer angeht, dann sieht es auch wieder anders aus, denn Japan und Europa haben jetzt auch nicht gerade geglänzt mit exorbitantem Wachstum in den letzten Jahren.
Es sei denn, man schaut wieder das Pro-Kopf-Wachstum an.
Das stimmt, aber grundsätzlich in absoluten Zahlen eben nicht. Und hier hängt eben vieles am Dollar und der hat sich eben nicht so entwickelt, wie es für die Emerging Markets gut gewesen wäre.
Man hat eben von den zusätzlichen Belastungen noch so eine Änderung bei den bislang relativ erfolgreichen Schwellenländern in der ökonomischen Ausrichtung. Also man hat so den Eindruck, dass diese eher liberale Wirtschaftspolitik mit Deregulierung und der privaten Unternehmertum, dass die zunehmend zurückgedrängt wird zugunsten einer staatsgelenkten Wirtschaft. Und das trifft dann besonders die bislang vermeintlich relativ erfolgreichen Schwellenländer wie zum Beispiel die Türkei, wie Brasilien, wie Mexiko, wie Argentinien.
Also es kommt zu hausgemachten Problemen.
Zusammen mit dem Umfeld.
Kommt ein Umfeld hinzu, was natürlich offenen Volkswirtschaften gegenüber nicht positiv ist. Genau. Da leidet ja auch Deutschland drüber.
Deswegen stellt sich Indien relativ gut, weil das eine eher geschlossene Volkswirtschaft ist.
Der Hindu kauft nicht gerne anderswo. Und ja, aber der Vergleich mit dem Technologieunternehmen, was irgendwie reif ist, das bringt uns natürlich auf unglaublich natürliche Weise zum Thema SAP.
Schon die Brücke gebaut.
Das ist eine, sozusagen eine Eselsbrücke und ich schreite gerne darüber. SAP, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ist mit weitem Abstand das wertvollste deutsche Unternehmen mit irgendwie 140, 145 Milliarden Euro Börsenkapitalisierung. Kein anderes deutsches Unternehmen ist über die 100-Milliarden-Schwelle. Insofern lohnt sich da für uns der Blick drauf. Die haben heute Zahlen gebracht, die so etwas schwächer waren als erwartet. Die Aktie ist auch gleich um 10% gefallen in der Früh. Das hat sich dann im Laufe des Tages wieder so ein bisschen normalisiert. Aber wenn man sich das anschaut, was sie reported haben, dann sieht es im Grunde ganz solide aus für meine Begriffe. Also ihr Cloud-Business, das ist das, wo die Zukunft liegt, ist mit 40% gewachsen. Dafür ist der Lizenzgeschäft um 2% gefallen. So läuft halt das Geschäft bei einem alteingesessenen Unternehmen, was eben so ein Legacy-Business hat, ein Geschäft, was es eben schon lange gibt und was reif ist und was im Zyklus dann auch irgendwann durch ist. Und auf der anderen Seite läuft es gut, 11% sind die Gewinne gewachsen, was eigentlich keine schlechte Zahl ist. Ist so ein Fall von jetzt 7%, glaube ich, zuletzt, ist das gerechtfertigt? Muss man da jetzt nicht kaufen?
Ich glaube, dass SAP so ein bisschen das Problem hatte, dass sie eben so gut performt haben in letzter Zeit und dass die Bewertung dementsprechend auch relativ hoch war und eben die Erwartungen so ein bisschen for perfection bepreist waren. Und jetzt die Zahlen, wie Sie schon sagten, nicht ganz so schlecht waren, allerdings eben, und hier die Brücke wieder zurück zu den Emerging Markets, gerade in Asien, so ein bisschen geschwächelt haben. Man muss auch eine Restrukturierung berücksichtigen. Man hat ja ein bisschen zugekauft, Qualtrics in den USA, sodass eben das operative Geschäft hier ein wenig gelitten hat.
Hinzu kommt noch, dass zwar das Cloud-Geschäft sehr schön wächst und darin liegt auch die Zukunft, dass das aber mit einer geringeren Marge versehen ist als das Altgeschäft. Und SAP hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, die Marge zu halten. Und da muss man sich halt jetzt etwas anderes überlegen. Da müsste man eventuell über Kostensenkungsmaßnahmen nachdenken. Denn in der Cloud liegt die Zukunft, dieses Legacy-Business, das wird immer weniger werden. Und das belastet natürlich die Marge. Und ich glaube, dass das ein paar Investoren dem Unternehmen übel genommen haben. Aber die SAP ist gut aufgestellt, ist sicher ein Unternehmen, das auch längerfristig erfolgreich sein wird. Ob man so erfolgreich sein wird wie die amerikanischen Mitbewerber, sei mal dahingestellt, aber man wird definitiv erfolgreich sein.
Also eine Bewertung von 30 Mal dem Cashflow des nächsten Jahres ist vielleicht so ein bisschen großzügig gewesen, aber wenn es noch ein bisschen runterkommt, dann kann man vielleicht tatsächlich noch ein bisschen nachkaufen. Also man muss sagen, auch nach diesem Fall sind sie immer noch irgendwie 30% plus seit Jahresanfang.
Ja.
Und es ist alles nicht so arg.
Genau, also da würde ich mir jetzt auch keine allzu großen Sorgen machen. Die Aktie wird sich setzen, geht vielleicht auch noch ein bisschen runter. Wahrscheinlich wird insgesamt die Berichtssaison im Technologiebereich ordentlich, aber eben nicht besonders positiv überraschend sein. Und da wird es dann wohl auch zu Gewinnmitnahmen kommen. Und dann kann man sicher im Laufe der nächsten Wochen wieder ganz gut einsteigen.
Weniger lässig würde ich es wahrscheinlich sehen bei Netflix. Netflix hat auch Zahlen gebracht, hat erstmals seit 2011 oder so Abonnenten verloren in den USA. In den USA gibt es 60 Millionen Abonnenten. Weltweit 151 Millionen. Das Abonnentenwachstum ist insgesamt deutlich zurückgegangen. Das koinzidiert mit einer Erhöhung der Preise um 18%. Das ist natürlich, sagen wir so, ist quasi mit Ansage, wenn ich 18% teurer werde, dann überlegen sich natürlich mehr Leute, ob das wirklich sein muss. Aber bei Netflix scheint mir doch auch das Geschäftsmodell so ein bisschen ins Wanken zu kommen, weil es kommen jetzt sehr viele neue Mitbewerber in den Markt. Disney, Apple kommt rein. Und ob ich jetzt für so eine Serienstaffel mir wirklich ein Abo ans Bein binden möchte, was mich das ganze Jahr belastet, die Frage scheinen sich doch viele zu stellen, zumal Netflix ja eingeführt hat, dass alle Folgen einer Serie auf einmal reingestellt werden und dann schauen sich die Leute alle in einer Nacht die ganze Serie an und können dann ihr Abo im Grunde wieder kündigen. Also es wird sicherlich nicht so sein, dass die Leute irgendwie 5 verschiedene Abos laufen haben. Und ja, Netflix hat die größte installierte Basis von Abonnenten, aber dann am Ende doch irgendwo eine relativ schwache Bibliothek von Filmen der Vergangenheit. Ja, da ist natürlich so ein Disney mit dem ganzen Star Wars und diesen ganzen Kinderfilmen doch sehr viel besser aufgestellt, eben alte Filme, die man nochmal anschauen möchte. Und da bin ich also als Netflix-Abonnent auch immer so ein bisschen frustriert, weil so schöne alte Filme, die eben alte Männer wie ich sich gerne auch mal anschauen, die gibt es da nicht. Die gibt es woanders. Und das ist doch irgendwie eine Achillesferse. Und ich habe so das Gefühl, dass das Geschäftsmodell von Netflix so ein bisschen kippt mit dem Umstand, dass immer mehr Studios ihre Inhalte aus dem Netflix-Angebot zurückziehen.
Also ich sehe das genauso kritisch. Man sieht eben auch, dass Netflix mit zu den teuersten Anbietern gehört. Disney Plus, was jetzt, glaube ich, Ende des Jahres kommen soll, wird deutlich günstiger sein. Netflix hat auch das Problem, dass sie eben darauf angewiesen sind, immer wieder diese Blockbuster-Shows, Serien, Filme zu produzieren. Wenn das mal nicht so klappt wie in der Vergangenheit, dann wird eben auch der Content dünn.
Und sie können eben nicht zurückgreifen auf so eine breite Basis wie die alten Studios.
Und für den Konsumenten ist es tatsächlich einfach auch konfus, weil man sieht es zum Beispiel jetzt auch hier in Deutschland mit den Fußballrechten. Also man weiß ja jetzt mittlerweile gar nicht mehr, wo man welches Spiel schauen möchte, weil eben mit DAZN, Eurosport und Sky es zig Anbieter gibt. Und die allerwenigsten kaufen sich eben alle. Und so ähnlich, glaube ich, wird es dann auch mit dem Streaming-Angebot sein. Und je fragmentierter das wird, desto schwieriger wird es für den Einzelnen.
Wenn man jetzt boshaft wäre, könnte man sagen, dass Netflix in der jüngeren Vergangenheit stärker auf den Beifall des gerade europäischen Feuilletons gehofft hat und weniger auf die Investoren geschaut hat. Das kann man als Konsument begrüßen, als Investor ist es sicher weniger gut.
Ja, also die Kosten laufen ihnen halt davon, weil sie irrsinnig in Inhalt investieren, auch investieren müssen. Und man muss sagen, da ist die eine oder andere gute Show natürlich immer wieder dabei gewesen, aber sie produzieren halt auch eine Menge Mist und leider auch gerade bei den Filmen, also bei den Serien, da sieht es noch ein bisschen besser aus, aber so diese Netflix-Filme sind im Grunde alle ziemlich daneben. Also die Ratings sind alle nicht gut. Und
auch bei den Serien, die 2 meist gesehenen sind The Office, das ist von, ich glaube, Universal, und das andere ist von HBO, nämlich Friends, was schon irgendwie 30 Jahre alt ist oder so. Und die Studios ziehen eben diesen Content auch ab von
Friends
Netflix.
Friends wird nächstes Jahr nicht mehr auf Netflix laufen.
Und das ist natürlich ein Problem. Und diese Lücke muss erstmal geschlossen werden. Und Netflix investiert extrem viel Geld. Die sind auch stark verschuldet, um eben diesen Content bedienen zu können.
Ja, was machen wir draus? Wahrscheinlich werden sie irgendwann gekauft. Ne? Wenn 5 Anbieter, 6 Anbieter zu viel sind, es kommt ja auch noch Hulu dazu und YouTube Premium und was es alles dann gibt. Es ist natürlich diese Abonnentenbasis, 151 Millionen Abonnenten, die jeden Monat irgendwie $15 zahlen, das ist natürlich irre viel wert, das ist toll. Aber in einem Markt, wo es zu viele Leute gibt, ist sowas natürlich ein interessantes Übernahmetarget.
Genau, Netflix hat vermutlich den besten Vertriebskanal. wenn jetzt jemand mit guten Inhalten kommt, wie zum Beispiel Disney, wäre das wahrscheinlich ein idealer Match.
Also haben wir lieber die Aktie oder die Anleihe?
Ich würde sogar eher die Anleihe bevorzugen.
Weil bevor sie pleite machen, werden sie von jemand anderem
gekauft. Richtig, pleite werden sie nicht machen. Die werden das halt so ein bisschen downsizen und die werden ihren Schuldendienst bedienen können. Und darauf kommt es letztendlich an. Aber das Wachstum, worauf ja der Aktionär abzielt, ist nicht mehr so da, weil das Geschäftsmodell eben nicht mehr so gut funktioniert wie in der Vergangenheit.
Im Endeffekt ein klassischer Schumpeter. Sie hatten so diesen First-Mover-Advantage. Sie waren zuerst drin, haben sich ein Quasi-Monopol aufgebaut. Und jetzt kommen halt die Imitatoren, die das jetzt imitieren oder nachmachen und den Markt streitig machen.
Und tiefere Taschen haben.
Ja, und der Moat, der berühmte Burggraben, ist nicht so tief, ja, wie Netflix dachte.
Genau.
Da haben sie sich im Zweifel verkalkuliert. Ja, da bleibt uns für den Sommer wohl nur, uns nicht ganz auf Netflix zu verlassen, was die Unterhaltung am Strand angeht. Vielleicht doch mal wieder ein Buch mitnehmen.
Als E-Book.
Als E-Book natürlich, wenn die Serien doch zu öde sind.
Dass man es nicht hin und her switchen kann.
Das geht dann wohl nicht nur mir so. Ja, in diesem Sinne wünsche ich eine gute Zeit. Ich danke fürs Zuhören und vermutlich dann im September wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.